Der Politikgeflüster-Podcast.
Behörden in Deutschland und Digitalisierung. Zwei Welten treffen aufeinander. Im Vergleich zu anderen Staaten, wie zum Beispiel dem Digitalvorreiter Estland, ist Deutschland in Sachen digitaler Verwaltung ein Entwicklungsland. Prestigeprojekte wie Tollcollect scheiterten krachend. Lange angekündigte Vorhaben wie die ID-Wallet, eine elektronische Brieftasche für Identitätsnachweise wie zum Beispiel den Führerschein oder auch die Smart eID, also der digitale Personalausweis fürs Handy, verschwanden wegen gravierender Sicherheitsmängel zumindest vorerst wieder in der Versenkung.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Kinder sitzen vor einer Kreidetafel im Klassenraum. Ein Bild, das jahrzehntelang die Schulen in Deutschland prägte. Das soll sich ändern. Um Schülern und Lehrern mehr digitale Unterrichtsmittel an die Hand zu geben, unterstützt der Bund Länder und Kommunen mit 5 Milliarden Euro. Nicht genug, kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Laut einer eigenen Befragung, die kurz vor der Corona-Krise durchgeführt wurde, nutzt die große Mehrheit der Lehrer immer noch eigene Computer. Auch bei der Ausstattung der Schüler gäbe es riesige Unterschiede.
Nichts funktioniert. Alles ist langsam. Warum? Wir sind doch im Jahr 2021. Wir sind doch eigentlich in der Zukunft. Wenn ich das richtig verstanden habe, was mir Doc Emmett Brown und Marty McFly 1985 versprochen haben, müssten wir seit 6 Jahren mit Hoverboards durch die Gegend fliegen. Warum das eigentlich bei uns nicht funktioniert mit dem Internet? Warum das alles so scheiße ist in Deutschland mit der
Digitalisierung?
Digitalisierung.
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 Und mit diesen Worten darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen zu unserer zweiten Folge der Sommerreihe. Nachdem wir uns vor 2 Wochen mit sozialer Ungleichheit in Deutschland beschäftigten, wollen wir uns heute den Bereich der Digitalisierung annehmen. Und bevor wir starten, kommt natürlich wie immer die übliche Vorstellungsrunde. Und dann möchte ich euch, liebe FlüsterInnen, fragen, was euch als erstes in den Kopf kommt, wenn ihr an Digitalisierung denkt.
Ja, hi, ich bin JH. Ich fange heute mal an und ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Und wenn ich an Digitalisierung denke, denke ich auf jeden Fall nicht zuerst an Deutschland, sondern eher an Länder wie zum Beispiel Estland, die es eben schaffen, Digitalität in allen Lebensbereichen schnell, transparent und erleichternd einzubringen, was ich mir für Deutschland auch sehr wünschen würde. Wie wir aber auch im Intro schon gehört haben, das ist aktuell noch Zukunftsmusik im Jahr 2022.
Hallo, ich bin LZ und wenn ich an Digitalisierung denke, dann denke ich vor allem an die schleppende Digitalisierung, die ich in den letzten Jahren in der Schule mitverfolgt habe. Und jetzt, wenn ich gehe, dass da jetzt schon einige Fortschritte, sichtbare Fortschritte vorhanden sind.
Ja, ich bin, glaube ich, kein Kürzel. Ich bin der Kabisch, hallo. Ich darf heute mal die andere Rolle einnehmen, da Aha, das habt ihr ja gerade mitbekommen, uns so wunderschön in die Folge eingeleitet hat, umso besser. Ich will die Frage auch beantworten. Was ist für mich Digitalisierung? Das ist, wenn ich eine beschreibbare PDF bekomme und sie ausdrucken darf und per Brief wegschicken darf. Das ist Deutschland 2022. Also ohne es überspitzt sagen zu wollen, wir haben sicherlich auch Punkte, wo wir heute drüber sprechen werden, wo es vorangeht, wo es positive, vielleicht Anreize gibt. Aber alleine das, dass es sowas noch gibt, beschreibbare PDFs, die ich per Post abschicken muss, noch schlimmer wäre per Fax, das ist irgendwie Deutschland beispielhaft für mich.
Danke an die Vorstellung. Auch Hans ist heute dabei.
Ja.
Er hat sich entmutet. Sehr gut. Ich brauche gar nichts weiter sagen. Ja, dann bitte.
Ja, Digitalisierung ist für mich leider im Moment ein Anlass, sämtliche Vorurteile, die man gegen Berlin haben kann, zu bestätigen. Ich habe vor 2 Wochen versucht, ein Auto online umzumelden. Das ist in Deutschland im Prinzip möglich, in Berlin im Prinzip auch möglich. Es sollte eigentlich schnell gehen. Es hat mich 8 Stunden gekostet, inklusive mehrerer Telefonate mit dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg mit heimlichen und geheimen Nummern der Berliner Zulassungsbehörde. Und der Höhepunkt war, dass ich zur Identifikation meiner Person, dass ich also auch der bin, der da was ummelden will, da gibt es ja den digitalen Personalausweis, den habe ich auch. Der wird allerdings beim Berliner Online-Verfahren nicht akzeptiert, sondern im Berliner Online-Ummeldeverfahren fotografiere ich den Personalausweis mit meinem Handy und schicke dann das Handyfoto an die entsprechende Stelle. Das ist ein bisschen Fortschritt gegenüber dem ausgedruckt und per Briefpost verschickten PDF, aber nicht viel Fortschritt. Das sind meine jüngsten Erfahrungen und Assoziationen zum Thema Digitalisierung in Deutschland, speziell Berlin.
Da kann ich ja fast gleich anschließen. Ich wünschte, es wäre anders, aber tatsächlich fallen mir die meisten Probleme im Zusammenhang mit Digitalisierung auch im Bereich der Verwaltung auf. Und ich weiß nicht, ob wir bereits in einer ehemaligen Folge darüber gesprochen hatten, aber eine ähnliche Situation, an die ich sofort denke, ist die, als wir in einer Hochburg im Vergleich zu Deutschland der Digitalisierung waren, in Dänemark beim Schüleraustausch vor ein paar Jahren, als wir da die Zugtickets umbuchen mussten, weil wir Verspätung hatten und dann über Faxgeräte von Brandenburg aus nach Dänemark die Zustellung probiert haben zu erreichen, was dann natürlich für die Dänen, das Faxen ein Fremdbegriff war und daraufhin unterschiedliche Aktionen unternommen werden mussten, bis letztendlich ein Kollege unserer Lehrerin oder ich meine sogar ihr Vater in die DB-Zentrale fahren musste, da sie dort kein Internet hatten. Und das ist tatsächlich ein Geschehnis in der Verwaltung, das, wie es jetzt auch angeklungen ist, schon nicht, also keine Seltenheit. Keine Seltenheit ist, ja. Und gerade deshalb freue ich mich persönlich auch sehr, dass wir heute über das Thema sprechen können mit einer Expertin. Und zwar ist Frau Professorin Jeanette Hoffmann bei uns. Sie arbeiten am Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung. Welche Projekte gehören denn dort zu den Hauptprojekten?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Schwerpunkt liegt nicht auf der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, sondern ich kümmere mich um Themen wie die Regulierung des Digitalen, aber auch den Zusammenhang von Demokratie und Digitalisierung.
Über Demokratie sprechen wir auch des Öfteren in unserem Podcast, also ist das auch für uns sehr spannend. Ja, und da wir jetzt gerade schon verschiedene Erlebnisse aus Deutschland benannt hatten, Hans mit seinem Auto ummelden und wie er auch mit den Bahntickets vor ein paar Jahren. Wie sehen Sie insgesamt den Stand Deutschlands aktuell im Bereich der Digitalisierung?
Na, es gibt verschiedene Parameter, mit denen das vermessen wird. Und je nachdem, welchen man anwendet, steht Deutschland entweder mittelmäßig da oder ganz schlecht. Es gibt einen Index, der guckt sich das Soziale und Ökonomische an und kommt zum Ergebnis, dass Deutschland sich so etwa im Mittelfeld der Europäischen Union befindet. Aber wenn man sich Bereiche wie die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung anguckt, vor allem aber den Ausbau mit Glasfaser, dann hängt Deutschland wirklich sehr, sehr hinterher. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist, und die passen auch nicht alle so richtig zusammen. Aber was denn, gerade weil Sie das angesprochen haben, was denn die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und damit auch der für uns notwendigen Dienstleistungen anbetrifft, da hat der Bundesrechnungshof im Frühjahr interessanterweise moniert, dass Deutschland seinen europäischen Verpflichtungen nicht nachkommt. Es gibt das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Danach ist Deutschland verpflichtet, einen gewissen Satz von Dienstleistungen für die Menschen in diesem Land bis zum Ende des Jahres 2022 digitalisiert zu haben. Und dafür ist unter anderem vornehmlich, muss man sagen, das Bundesinnenministerium zuständig. Und der Bundesrechnungshof hat im April lustigerweise moniert, dass das Bundesinnenministerium suggeriert, da ordentliche Fortschritte zu machen, obwohl bisher erst 3,8% aller Dienstleistungen tatsächlich digital angeboten werden, so dass sie diesem Online-Zugangsgesetz entsprechen. Wir hinken also wirklich ganz dramatisch hinterher.
Ja, also da stellt sich mir natürlich dann gleich die Frage, welche Ursachen es dann am Ende dafür gibt. Also für das, was Sie gerade aufgezählt haben, dass Deutschland am Ende so hinterherhängt und eben die Forderung auch der EU dann nicht erfüllen kann. Also wo sehen Sie da die grundlegenden Ursachen, dass die Digitalisierung am Ende so schleppend vorankommt?
Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Begründungen, wie ich eben schon gesagt habe. Wenn man sich etwa den Breitbandausbau anguckt, wobei immer wichtig ist, wie man das definiert. Deutschland definiert Breitband mit so einem niedrigen Zugang, einer so niedrigen Datenrate, dass wir da ganz ordentlich dastehen. Aber wir stehen halt nicht gut da, wenn es um die Zukunftsübertragungstechnologie, die Glasfaser geht. Da stehen wir ganz schlecht da. Und es gibt eine Begründung dafür und die heißt Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom hat man muss sagen, beeindruckendes Netz an Kupferkabeln und möchte dieses Kupferkabelnetz, über das man ja auch Internet betreiben kann, wie wir alle wissen, möglichst lange nutzen, weil auf diese Weise wirklich gute Profitraten zu erzielen sind. Und da nun mal die Deutsche Telekom ganz nah an der Bundesregierung dran ist und auch an dem Regulierer, das ist die Bundesnetzagentur. Dazu muss man wissen, als Fußnote, dass die Bundesnetzagentur lange Teil der Deutschen Bundespost war. Also da kann man davon ausgehen, das sind zum Teil immer noch Menschen in Personalunion und auch Leute, die die Denke des alten Postmonopols noch inhaliert haben. Die tun alles dafür, um das Monopol, das die Telekom fast hat in diesem Bereich, ist immer noch größter Anbieter, um das zu stabilisieren. Und weil die Deutsche Telekom das Glasfasernetz nicht so gern ausbauen wollte, weil das teuer ist, hat sie immer wieder neue technische Tricks sich überlegt, wie man das Kupfernetz noch weiter nutzen kann. Eine dieser Tricks heißt Vektortechnologie, die Bundespost der Bundesregierung lange als technischen Fortschritt verkauft hat. Jetzt wäre es aber vielleicht zu kurz gegriffen, dass alles Deutschen Telekom in die Schuhe schieben zu wollen. Man muss auch sehen, dass die Deutsche Telekom immer noch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist. Und wenn sie gerne ein profitables Unternehmen wollen würde, das in der Lage ist zu investieren, dann würde sie womöglich viele von diesen MitarbeiterInnen vor die Tür setzen. Will sagen, die Telekom ist so ein Hybrid zwischen einem öffentlichen und einem privaten Unternehmen, das sehr politiknah ist, weshalb man hier einfach auch von einem politischen Versagen sprechen muss. Da wird einerseits das Unternehmen vor dem Wettbewerb geschützt und andererseits ist dieses Unternehmen auch kein Treiber im Bereich der Digitalisierung. Anders verhält es sich im Bereich der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. Da kann man, glaube ich, jede Menge Gründe anführen. Einer hat natürlich damit zu tun, dass wenn man Arbeitsvorgänge digitalisiert, gewisse Organisationsstrukturen in Frage gestellt werden. Man braucht dann nicht mehr die ganze Hierarchie, die normalerweise so ein Arbeitsvorgang umfasst hat. Es gibt womöglich auch veränderte Strukturen der Kontrolle von Arbeitsleistungen. Und da gibt es jede Menge Widerstand. Ich will sagen, wenn man etwas digitalisiert, dann stellt man den Organisationsaufbau in Frage, weil man Dinge anders organisieren kann. Und da sind häufig die Gewerkschaften dagegen, da sind die Personalräte womöglich dagegen. Und es gibt in den einzelnen Verwaltungs Häusern auch wenig Fürsprecher dafür, weil man muss da viel Arbeit aufwenden, dafür gibt es keine Personalressourcen etc. etc. Das heißt, wenn es niemanden gibt, der da den Champion spielt und wirklich sagt, wir machen das jetzt, wir greifen das jetzt auf und bauen unsere Organisation um, dann unterbleibt es halt einfach. Und was unsere Regierung und Digitalisierung anbelangt, da hat es nie jemanden gegeben, der wirklich was gewollt hat. Und das hat auch was wiederum mit den Altersstrukturen in unseren Regierungen zu tun. Das ist jetzt nicht unbedingt die Generation, die mit Digitalisierung aufgewachsen ist und denen das ein Herzensanliegen wäre. Und um noch einen letzten Punkt anzuführen, nichts ist so gefährlich wie der Erfolg. Wir sind eine Industrienation, das mit den alten Industriezweigen sehr erfolgreich ist, international erfolgreich. Unsere Autoindustrie, unser Maschinenbau, auch sowas wie Optik, all diese alten Industrien, darauf sozusagen fußt unser Wohlstand. Und der hat uns vielleicht in gewisser Hinsicht auch faul werden lassen. Nicht in dem Sinne, dass in diesen alten Industrien nicht Neues vorangetrieben wird, sondern dass es wenig Energie gibt, außerhalb dieser Industrien neue Industrien zu etablieren. Aber jetzt höre ich erstmal auf.
Es gibt einige Meldungen. Genau. Bitte reagiert einfach nacheinander gern.
Also, Sie hatten schon die Verwaltung angesprochen und dass der Fortschritt dort ziemlich langsam voranläuft, beziehungsweise dass die Digitalisierung in der Verwaltung sehr schleppend verläuft. Denken Sie, das hat viel mit Sicherheitsgründen und dem Datenschutz zu tun?
Nein. Ich habe ja eben eine ganze Reihe von Begründungen aufgeführt. Also was die Organisationsebene anbelangt, ist es, glaube ich, eher ein kulturelles Problem. Aber auch tatsächlich ein Altersproblem. Unsere Verwaltungen, auch unsere Politik, die sind eher älteren Datums. Und das ist keine Generation, die besonders technikaffin wäre. Die sind vielleicht technikaffin gegenüber Autos, aber nicht gegenüber Digitalisierung. Es gibt auch derzeit wieder in der Bundesregierung niemand, der das wirklich vorantreiben würde. Die einzige Zeit, in der auf der politischen Agenda das Digitale mal sehr weit oben stand, war bezeichnenderweise, als die Piratenpartei sehr viel Zulauf hatte. Und da war der Grund natürlich, dass die etablierten Parteien fürchteten, dass ihnen die WählerInnen davonlaufen könnten. Und da waren sie plötzlich alle offen dafür, Digitalisierungsbeauftragte zu benennen, in den eigenen Fraktionen Menschen zu benennen, die sich speziell mit diesem Thema befassen, etc. etc. Und sobald die Piratenpartei abgeschifft hatte, ist dieses Interesse wieder erlahmt.
Darf ich daran noch eine Frage stellen oder? Ja, okay. Ich wollte jetzt noch fragen, an welchem Land sich Deutschland zum Beispiel ein Vorbild nehmen könnte, was die Digitalisierung betrifft.
Also was die Infrastruktur anbelangt, den Breitbandausbau, unbedingt die skandinavischen Länder, die nämlich zeigen, was hier immer wieder bestritten wird, dass es nicht möglich ist, in dünn besiedelten Ländern auch eine gute Internetleitung zu verlegen. Skandinavien, also das ist ja nun wirklich, das sind große Länder mit einer teils sehr dünnen Bevölkerungsstruktur und die haben trotzdem alle klasse Internet. Man kann das machen, wenn man es will. Aber in Deutschland wird es einfach nicht genug gewollt.
Meine Frage schließt direkt daran an. Ich wollte auch sagen, der Vergleich zwischen Deutschland auf der einen und den skandinavischen oder überhaupt baltischen Ländern, also gerade Estland, Lettland, Litauen, die sind im Grunde ja noch viel weiter in der Digitalisierung als die alten, in Anführungsstrichen, skandinavischen Länder, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark. Hat das, dass das bei denen so schnell geht, vor allem bei diesen neuen Ländern, die im Grunde erst seit 1990, also seit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums neu dazugekommen sind, war das für die ein Vorteil, auch kulturell, dass die sozusagen da einen Neustart machen konnten im Vergleich zu Deutschland, dem Traditionstechnologie, Huckepack, Rucksack, wie Sie das sagten. Und zweite Frage daran anschließend, der Chef der Bundesnetzagentur, Sie haben die ja als einen wichtigen Player oder auch Bremser betitelt, das ist seit Anfang dieses Jahres Klaus Müller. Das ist ein relativ junger Politiker von den Grünen, der mindestens in der Vergangenheit eher kein Bremser der Digitalisierung gewesen war. Kann der sich nicht durchsetzen oder warum ändert sich die Rolle der Netzagentur da anscheinend immer noch nicht?
Also zu Ihrer ersten Frage fällt schon auf, dass in den baltischen Ländern die Verwaltungen sehr jung sind. Wenn ich auf irgendwelche Konferenzen oder so jemanden begegne, die haben alle eine Energie und also einen Drive in den baltischen Ländern. Sowas findet man in unseren Bundesverwaltungen wirklich nicht. Insofern ja, junge Länder haben, wenn es um das Aufgreifen neuer Technologien geht, sicher einen großen Vorteil. Das gilt übrigens auch für den Netzausbau. Zeitweilig ist es so gewesen, dass unsere neuen Bundesländer eine bessere Ausstattung mit Verteilernetzen hatten als wir. Gilt auch innerhalb der EU für die zentral- und osteuropäischen Länder, weil die eben das Kupferkabelnetz nicht hatten oder nur in geringem Umfang. Unter den Bedingungen des Sozialismus mussten die alles neu machen und die haben es dann gleich richtig gemacht. Bei uns ist eben das Problem, dass wir dieses super ausgebaute Kupferkabelnetz haben und das schwer ist, das loszuwerden. So viel zur ersten Frage. Was nun die Rolle der Bundesnetzagentur anbelangt, ist sie ja nun mal einfach nicht zuständig für solche politischen Fragen. Wir haben es ja bei der Verteilung der Kompetenzen in der Bundesregierung immer damit zu tun, dass es so eine starke Ressortkonkurrenz gibt. Aus meiner Sicht ist das einer der zentralen Hemmschuhe, wenn man mal beiseite lässt, dass es niemanden gibt, der sich in der Regierung wirklich berufen fühlt. Aber wenn es um die Verteilung von Aufgaben geht, die man vielleicht als Querschnittsaufgaben bezeichnen kann, weil sie viele Ressorts betreffen und Digitalisierung gehört ja nun mal in viele Ressorts, dann ist es immer sehr schwer, eine Koordination zwischen den Ministerien herzustellen. Im Moment ist es so, da kann man vielleicht drei Ministerien nennen, die vor allem zuständig sind. Das ist einmal Verkehr und Infrastruktur. Es ist das Wirtschaftsministerium, das etwa für so Fragen wie Plattformregulierung zuständig ist, zusammen natürlich mit dem Justizministerium und das Bundesinnenministerium, das zuständig ist für die ganzen Sicherheitsfragen, aber auch für, also sowohl für Verschlüsselung und sowas als auch für den Ausbau in der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltung. Und dann gibt es ja nochmal einen ganzen Bereich, der auf Länderebene abgehandelt wird. Und das ist der ganze Bildungsbereich, also sowas wie Bildungsplattformen. Da hat der Bund ja eher weniger zu sagen, was wiederum dazu führt, dass hier sehr wenig Koordination wirksam stattfindet.
Ich würde gerne zu Ihnen nochmal zurück zu der Ursache dieser ganzen, wie Sie es genannt haben, Kupferkabel, die die Telekom dort im Boden hat. Interessant ist ja, wenn man da so ein bisschen recherchiert, dass ja die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt 1981 schon den Plan für einen Glasfasernetzausbau hatte. Ich habe das erste Mal interessanterweise in einem Podcast gehört, da ging es um Uli Hoeneß, Elfleben. Da wurde tatsächlich das so ein bisschen historisch eingebettet. Hans lacht, er hat da auch ein paar Tipps dem lieben Max Jakob Ost gegeben. Und da habe ich das erste Mal von gehört, habe dann mal recherchiert. Das war eigentlich sehr interessant. Man hat ja damals schon eigentlich den Glasfaserausbau bestätigt gehabt oder wollte ihn, bis dann der politische Wechsel kam und Helmut Kohl wieder zurück zum Kupferkabel gegangen ist. Eigentlich ja auch, weil es ihm um das Fernsehen ging in der damaligen Zeit.
Jetzt genau, die Frage Kohl wollte Privatfernsehen und das ließ sich mit unserem alten Netz nicht machen. Und dadurch ist damals die Priorität auf den Aufbau eines Kabelnetzes gelegt worden.
Jetzt ist die These, die ich Ihnen gerne mal hinwerfen würde, die ist es in der damaligen Zeit nicht eigentlich auch schon ein Beispiel gewesen von Lobbyismus letztlich? dass sich dieses Gabelfernsehen da durchgesetzt hat und ist andersrum gesehen, sind heute die Unternehmen, die eigentlich Interesse daran haben müssen, dass sie schnelles Glasfaser haben, dass sie entsprechend arbeiten können, dazu schwach? Oder brauchen wir mehr Automobilkonzerne, die da vorangehen, um lobbyistisch zu wirken? Wie schätzen Sie diesen Faktor des Lobbyismus quasi im Bereich der Digitalisierung ein?
Also zunächst mal ist gerade der Ausbau des Kabelnetzes, ich habe das damals nicht verfolgt, aber ich habe Literatur darüber gelesen, weil ich mich auch für die Geschichte der Netzpolitik in Deutschland interessiere und wir dazu auch geforscht haben. Dass die Kohl-Regierung damals den Kabelnetzausbau forciert hat, hatte eigentlich eher ideologische Gründe. Die CDU war damals der Meinung, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, dass der Journalismus in Deutschland überwiegend linksorientiert war und deshalb die CDU-Regierung immer mit politischem Gegenwind in der Berichterstattung zu rechnen hatte. Und die Hoffnung war, dass wenn man das Privatfernsehen einführt, damit auch eine andere Orientierung in der Berichterstattung sich durchsetzen würde. Und wenn man sich das Privatfernsehen heute anguckt, hatte die CDU damit sicher nicht ganz Unrecht. So viel zu der Frage. Also das war eher eine ideologische Frage als eine des Lobbyismus. Was jetzt den Lobbyismus anbelangt, würde ich erstmal sagen, alle, die wirklich schnelles Internet brauchen und mit Kupferkabeln nicht zufrieden sind und die Telekom nicht dazu überreden können, ein Glasfasernetz zu legen, die legen ihre eigenen Netze. Wenn man sich das globale Netz heute anguckt, wird man feststellen, dass das, was wir mal ursprünglich als öffentliches Internet bezeichnet haben, derzeit gar keine so große Rolle spielt. Die Privaten wie Google, Facebook, Netflix, wie sie alle heißen, die betreiben international alle ihr eigenes Netz. Sonst könnten wir auch heute gar nicht so viel streamen, wie wir das ja tun.
Ich würde Sie dann, wenn es okay ist, noch nicht ganz rauslassen. Also, weil Sie haben jetzt gerade darauf argumentiert, es ist auch nicht völlig verkehrt, dass in der damaligen Zeit er so ein bisschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Blick hatte und der ihm zu einseitig war, wie Sie es gesagt haben, und letztlich gegen diese linkslastige Berichterstattung etwas tun wollte. Trotzdem gab es damals ja eine Nähe zu Leo Kirch, derjenige, der als Medienmogul später ja Premiere unter anderem unter seinem Fittiche hatte und ja eigentlich für eine der größten Insolvenzgeschichten des deutschen Fernsehens gesorgt hatte. Also würden Sie nicht doch sagen, dass damals auch ein bisschen diese Beziehungen eine Rolle gespielt haben?
Ich weiß nicht, ob Leo Kirch schon so einflussreich war, als die Entscheidung für den Ausbau des Kabelnetzes getroffen wurde. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber ich wäre skeptisch gegenüber dieser These. Aber wie gesagt, ich habe das damals nicht verfolgt, sondern ich kenne das nur aus der Literatur.
Also ich habe es verfolgt damals als Zeitgenosse, als Zeitzeuge und auch Betroffener, weil ich damals eben auch schon für öffentlich-rechtliche Sender gearbeitet habe. Es stimmt, das war ein ideologischer Kampf, den Kohl da führte. Und der technische Hintergrund war ja, dass die Existenz der öffentlich-rechtlichen Sender immer damit begründet worden war, dass die Zahl der terrestrischen Frequenzen begrenzt sei. Und mit der Perspektive Kabel war natürlich dieses Flaschenhalsargument weg und damit konnte man dann eben auch rechtlich abgesichert sagen, so und jetzt machen wir mal ordentlich kommerzielle Konkurrenz. Das war ein ganz wesentlicher Punkt und die Beziehung zwischen Kohl und Kirch, die war, soweit ich weiß, eine sehr, sehr lang andauernde. Es war auch eine persönlich freundschaftliche, in Anführungsstrichen, Beziehung. Leo Kirch war ja eigentlich ein Händler von Filmrechten. Das war sein wirkliches Geschäftsmodell. Und dem war natürlich daran gelegen, dass mehr Abspielmöglichkeiten für seine Filme oder für die Filme, an denen er Rechte besaß und mit denen er handelte, je mehr Abspielmöglichkeiten, desto besser für sein Geschäft. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass diese persönliche Beziehung, also Helmut Kohl war in seinen politischen Entscheidungen in hohem Maße von persönlichen Beziehungen auch geprägt. Das war wirklich auch seine Natur als Politiker. Deswegen glaube ich schon, dass diese Beeinflussung da eine große Rolle gespielt hat. Ob man das jetzt sozusagen im klassischen Sinne als Lobbyismus bezeichnen kann, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie eine, sagen wir mal, ein Lobbyismus sui generis, also ganz eigene Art, ein kohlkirchscher Lobbyismus. Aber diese persönliche Beeinflussung, männerfreundschaftlich mit geschäftlichen Hintergrundinteressen, hat, glaube ich, damals schon eine Rolle gespielt.
Gut, dann würde ich sagen, hole ich uns mal wieder in die Gegenwart von Helmut Kohl. Und zwar Stichwort Corona, unser absolutes Lieblingsthema. Da würde ich Sie mal fragen, inwiefern Sie denn denken, dass die Corona-Pandemie einen Einfluss hat auf die Entwicklung der Digitalisierung oder einen Einfluss nehmen wird noch in der Zukunft. Genau, da können Sie gerne drauf reagieren.
Also in vielfacher Hinsicht natürlich. Dass wir jetzt überhaupt per Stream diesen Podcast aufnehmen, wäre uns vielleicht vor 3 Jahren so gar nicht eingefallen. Im Zuge des Lockdowns kann man sehen, sind sehr viele Arbeitsbeziehungen, überhaupt ist sehr viel Austausch ins Digitale abgewandert. Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn des Lockdowns haben wir sogar gemeinsame Abendessen mit Freunden über Zoom gemacht. Ich habe eine Weile in London gelebt und wir haben unsere Londoner Freunde aus der Zeit, mit denen haben wir uns abends verabredet. Machen wir auch heute noch gelegentlich. Nicht immer Abendessen, aber so zum Aperitif oder so. Und das ist was, was jetzt so meinen privaten Lebensbereich betrifft. Das wäre vor dem Lockdown, vor der Corona-Pandemie, wäre uns das nicht eingefallen. Überhaupt waren die Streaming-Dienste, Skype existierte natürlich schon, aber sie waren längst nicht so verbreitet, wie sie das heute sind. Also das ist etwas, das sich verändert hat und das auch, man kann davon ausgehen, dass es eine gewisse Dauer hat, weil wir jetzt ja auch in den Arbeitsbeziehungen sehen, dass viele ArbeitgeberInnen ihren MitarbeiterInnen erlauben, mehrere Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten und das vermutlich auch im gesetzlichen Rahmen bekommen wird, dass man also sogar einen Anspruch darauf hat, von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist in anderen Ländern längst üblich gewesen, aber bei uns tun sich die ArbeitgeberInnen aus verschiedenen Gründen damit doch schwer, weil man damit auch vermutet einen geringeren Einfluss oder weniger Kontrolle über die Arbeitskräfte zu haben. Das ist eine Sache, die sich verändert hat. Dann würde ich auch kurz zu sprechen kommen wollen auf die Corona-Apps. Die haben wir in Deutschland ja sehr ausführlich diskutiert. Viele haben auch die App heute noch auf ihrem Telefon installiert. Ich denke, dass da langfristig auf diese Weise ein Tool entstanden ist, das auch noch sich weitere Anwendungsweisen suchen wird. Ich denke etwa, dass in der Sicherheitspolitik das Beobachten von Bevölkerungen, von das Herstellen von Bewegungsprofilen, der Abstand zwischen Menschen, all das wird nicht wieder weggehen, das wird bleiben. Wir wissen heute, dass das mit Bluetooth machbar ist, dass das nicht großartig ist, aber doch gewisse Informationen zur Verfügung stellt. Das ist auch etwas, was bleiben wird. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die langfristig Folgen haben werden. Etwa ist uns auf diese Weise aufgefallen, wie wenig digitalisiert unsere Schulen sind, wie schwierig das ist, Unterricht digital abzuhalten, ganz im Gegensatz etwa zu Ländern wie der Ukraine, wo das offenbar problemlos möglich ist, wenn die Menschen weggehen, sie auch virtuell zu treffen und digital zu unterrichten. Das ist hier extrem schwierig. Also uns ist dieses Hinterherhinken im Bereich der Digitalisierung ist uns schmerzhaft bewusst geworden.
Ich würde mal daran anschließen und etwas provokant fragen, wie dauerhaft ist das bei den Unternehmen? Also meine Erfahrung aus meinem Umkreis bei jenen, die im Homeoffice waren und hier gearbeitet haben, ist, trotz vielleicht rechtlichen Rahmen, von dem Sie jetzt gesprochen haben, der eventuell kommt, viele Unternehmen neigen doch dazu, die wieder zurückzuholen Und dann gibt es vielleicht einen Tag mal in der Woche Homeoffice. Okay, das ist ein Fortschritt im Vergleich zu vor Corona, das mag sein. Aber so richtig zurück will man doch gar nicht. Denn viele Unternehmen, Deutsche Bank beispielsweise, schickt 80% ihrer Mitarbeiter wieder zurück in den normalen Alltag. Maximal einen Tag. Die Postbank beispielsweise hat festgelegt, es gibt gar kein Homeoffice, nur unter entsprechenden Corona-Bedingungen. Also schätzen Sie das wirklich so dauerhaft ein, dass die Unternehmen verstanden haben, dass darin auch eine Chance besteht, dass die Produktivität, jedenfalls wenn man den gängigen Studien glauben mag, nicht abnimmt im Homeoffice, sondern im Gegenteil auch Chance bietet? Wie würden Sie diese Dauerhaftigkeit sehen? Ist das tatsächlich so gut?
Also ein Indikator ist vielleicht der Immobilienmarkt für Bürogebäude, der scheint zumindest verunsichert zu sein. Also dieses ungehinderte Bauen von immer mehr Büroflächen ist vielleicht nicht ganz eingebrochen, aber hat sich verlangsamt. Und ich las in den letzten Tagen angesichts eines neuen Bürogebäudes, das gerade fertig wird von Google in London, dass man das geradezu verteidigen muss, dass man an dem Ausbau dieses riesigen Gebäudes für, ich weiß nicht, 6.000 Menschen oder so festhält, trotz. Also klar, unser Wissen ist in der Hinsicht anekdotisch und man muss darauf warten, wie sich langfristig Trends darstellen. Aber was man zumindest sagen kann, ist, dass uns das als Option heute bewusst ist und als Option, dass man es nämlich anders auch machen kann und dass das durchaus geht, das war uns vor 3 Jahren so weniger geläufig.
Nun hatten Sie ja noch eine weitere Ursache benannt, beziehungsweise sind nochmal auf einen Punkt von Herrn Karpisch auch eingegangen. Zumindest sehe ich da auch wieder verstärkte Lobbyarbeit hinter dem Problem. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar nicht unbedingt aus Lobbyismus-Sicht, sondern aus der Politik. Da möchte ich gerne Frau Merkel zitieren. Den Beginn kennt vielleicht einige des Zitats. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Das Zitat ist schon etwas älter, im nächsten Jahr knapp, ja, dann genau 10 Jahre her. Meine Frage, die sich jetzt daran anknüpfend stellt, ist, inwiefern spielt die Angst vor Kontrollverlust aus der Politik im Internet eine Rolle, was die aktuelle langsame, schleppend vorangehende Entwicklung betrifft?
Also zum einen hat die Politik immer vor irgendwas Angst. Und sie hat auch immer ein Interesse daran, die Rahmenbedingungen ihres Handelns kontrollieren zu können. Insofern, glaube ich, ist da nichts Neues. Und dann muss man auch sehen, dass Frau Merkel für diesen Ausspruch seinerzeit sehr belächelt worden ist. Das ist ja heute noch ein viel zu hörendes Zitat mit dem Neuland. Und es wird deshalb belächelt, weil es für viele Menschen kein Neuland mehr war, als es für sie noch ein Neuland war mit dem Digitalen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass zu der Zeit, als in den frühen 2000er Jahren die sozialen Netzwerke und die Plattformen, als sich das alles ausgebreitet hat und begonnen hat, einen wirklichen Einfluss auf die öffentliche Sphäre zu nehmen, zu dem Zeitpunkt war sie nicht mehr selber in einer Rolle, wo sie das selber aktiv wahrgenommen hätte, sondern da ist sie schon eine Politikerin gewesen, der beständig zugearbeitet wird. Auch deshalb ist das Internet für sie neuer gewesen, als es sonst unter anderen Umständen für sie neu gewesen wäre, glaube ich. Weil eigentlich ist sie als Person ja nicht nur Physikerin, sondern auch hochinteressiert an technischen Entwicklungen und informiert sich darüber auch regelmäßig. Im Digitalen ist ihr das nicht mehr so gelungen und das hat sicher auch mit ihrem Stab zu tun. Was jetzt die unmittelbare Angst vor den Gegnern der Demokratie und ihren digitalen Mitteln anbetrifft, denke ich, wird da häufig vieles missverstanden und auch übertrieben. Zum einen hat es Manipulationsversuche immer gegeben. Es gibt eine lange Tradition der ich sag mal, der Nutzung von Informationen zur politischen Beeinflussung. Da ist auch keine Regierung frei davon. Und zum anderen glaube ich, dass die Wirksamkeit solcher Einflussnahmen gerade auch aus dem Ausland häufig komplett übertrieben wird. Es gibt diese Versuche, aber ihre Wirksamkeit, die ist ganz schwer belegbar.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir ganz viel gehört. Es wäre, glaube ich, dann an der Zeit, mal so ein paar Aspekte gemeinsam in die Diskussion zu nehmen, von denen, die Sie gesagt haben. Und ich würde vielleicht mal mit dem allergrößten Schwert anfangen, was da um Digitalisierung geht. Nämlich eine Schwert ist immer, es passiert hier nichts. Wir haben gerade gehört, ein bisschen was passiert schon. Gründe haben wir besprochen. Und das zweite Schwert ist eigentlich immer mit Digitalisierung verbunden, ist die latente Angst einer total überwachten Gesellschaft. Sie haben vorhin die Corona-Warn-App angesprochen als einen Bereich, in dem das sehr stark diskutiert worden ist. Gucken wir jetzt mal nach Amerika, wo ja der Supreme Court das Recht auf Abtreibung zumindest auf Bundesebene abgeschafft hat und es den Staaten überlässt. Und da gibt es jetzt Diskussionen, benutzt bestimmte Apps nicht mehr, benutzt Apps nicht, die eure Periode erfassen, weil wenn ihr das angebt, die hat ausgesetzt, dann könnte man ja wissen, ihr seid schwanger und. Also allergrößte Angst vor Überwachung. Und gucken wir ein paar Jahre zurück, George Orwell ist auch allen ein Begriff und die Dystopie letztlich, die da dargestellt wird. Deshalb, Frau Hoffmann, halten Sie sich kurz zurück, Sie können kurz Luft holen. Ich würde erstmal den Rest quasi in die Diskussion nehmen mit der Frage, würdet ihr denn sagen, ist das ein reines Angstbild? Ist das eine reine Angstvorstellung von Menschen, die Digitalisierung und digitale Vernetzung als Problem empfinden? Oder würdet ihr sagen, naja, da gibt es ja vielleicht so ein paar Tendenzen, man denke an Vorratsdatenspeicherung, man denkt an solche Punkte, wo irgendwie eine Gefahr mitschwingt im letzten Sinne. Wie würdet ihr quasi diese Sache einschätzen? Aha, starte mal ruhig. Zurück an die Moderatorin.
Vielen Dank. Also ja, das ist eine super spannende Frage. Ich muss selbst zugeben, dass ich tatsächlich auch nicht diese Angst habe, aber glaube, dass ein Großteil dieser Angst auf Unwissenheit basiert. Und ich persönlich bin trotz meines relativ jungen Alters oft nicht technisch versiert genug, um meine Dateneinstellungen zum Beispiel richtig zu konfigurieren. Und muss mit Erschrecken feststellen, wenn ich mit anderen Personen über das Thema spreche, gerade Datenschutz eben im Internet, dass es sehr viele verdeckte Einstellungen gibt, Thema Cookies, das vielleicht auch einigen ein Begriff ist, und ich mich selbst viel zu wenig damit auseinandergesetzt habe in der Vergangenheit, auch immer noch nicht ausreichend tue. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist, dass viel zu viele Menschen in dieses Internet, wenn ich das so sagen kann, in diesen Pool reingestoßen werden, ohne wirklich sich jemals damit auseinandergesetzt zu haben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Aufklärung da extrem wichtig wäre und sich dann auch die Einstellung eines Großteils der Menschen in Deutschland, eines Großteils der Bevölkerung verändern würde und vielleicht diese Angst minimieren könnte.
Hans, wie würdest du das sehen?
Ja, gemischt. Als ich das erste Mal wirklich massiv mit digitaler Datenverarbeitung im Journalismus zu tun bekam, da war ich fast 50. Die Erstausstattung hier im ARD Hauptstadtstudio, da hatten wir tatsächlich schon, jeder hatte einen Computer auf dem Schreibtisch stehen, doll. Aber die Mobiltelefone, das war das Nokia 6210. Mit dem konnte man telefonieren und SMS schicken und das war's. Also die Smartphones, die wirkliche Revolution, der Computer, den wir in der Hand hatten, das kam selbst für ein technisch relativ fortgeschrittenes Haus dann nochmal 10 Jahre später. Und das hat einen Teil der sowohl erst, also bestimmt Älteren wie mich, aber auch einen Teil der Jüngeren, ein Stück weit wirklich überfordert, weil das ist ja nun mal das Wesen der digitalen Verarbeitung und Prozesse. Man sieht da nicht mehr, was passiert. Das ist unserem normalen menschlichen Wahrnehmungsapparat entzogen. Ja, wenn der Baum morsch ist und der Ast runterfällt, das sehen wir. Das können wir auch noch vorher wahrnehmen. In der Digital schon Elektrik fällt schwer zu begreifen und Elektronik, erst recht noch. Es gibt ja den Satz von wem war das, von Perksen oder so, wir müssen uns eigentlich in eine Redaktionsgesellschaft entwickeln. Und ich glaube, dass also sozusagen die mediale Kompetenz erwerben, dass wir Texte und Informationen entschlüsseln, bewerten können. Und ich glaube, das gilt, je stärker Digitalisierung voranschreitet und wie AHA das eben gesagt hat, ja, bei den Einstellungen mit Cookies, ich bin da auch, selbst da, wo ich es könnte, bin ich zum Teil einfach zu faul. Und dann wundert man sich, weil man irgendwo was nachgeguckt hat, du dann pausenlos mit irgendwelchem Scheiß an Anzeigen zugemüllt wirst, ist mein eigener Fehler. Und da werden durch die Tricks derer, die diese Systeme organisieren und die Algorithmen basteln und sich entwickeln, da werden diese menschlichen Schwächen in einer Art und Weise ausgenutzt, dass ich mir manchmal vorkomme wie im Märchen von Hase und Igel und ich bin der Hase. Und immer wenn ich denke, ich habe was gepackt, dann hebt irgendwo so ein blöder Igel am Ende der Furche den Kopf raus und sagt, ich bin Aldor.
Das ist nicht Ihr Fehler. Da muss ich wirklich energisch widersprechen. Es ist, finde ich, eher ein Problem, dass wir unsere Datenschutzgrundverordnung erstens nicht vernünftig umgesetzt kriegen. Mhm. Dass es ewig dauert, bis Unternehmen tatsächlich abgemahnt werden. Aber das vielleicht dahinterstehende noch größere Problem ist, dass unsere Datenschutzgrundverordnung immer noch so tut, als sei es eine Frage der individuellen Menschenwürde, ob wir jetzt zustimmen oder der Verarbeitung unserer Daten widersprechen. Ich glaube, wir brauchen einen grundsätzlich neuen Ansatz in der Verarbeitung von Daten, der das Ganze als ein kollektives Problem wahrnimmt, der auch dafür sorgt, dass unsere individuellen Interessen kollektiv vertreten werden, sei es durch Verbraucherschutzorganisationen oder Ähnliches. Wir individuell können nie irgendwas tun. Und die Unternehmen, die rechnen ja darauf, dass wir zu faul sind. Und diesem ständigen Widersprechen müssen, dass man keine Website heute mehr ansteuern kann, ohne irgendwie Ja oder Nein zu sagen. Es ist eine Pervertierung, muss man sagen, des Gedankens der Datenschutzgrundverordnung. Ich bin persönlich ohnehin keine Freundin dieses Ansatzes. Wie gesagt, weder haut der Ansatz der personenbezogenen Daten noch hin. In Zeiten, wo alle Daten relational geworden sind, ist alles in gewisser Weise potenziell personifizierbar. Also dieser Ansatz ist überholt, dass es individuell zustimmungspflichtig ist, ist auch überholt. Und wir brauchen, meine ich, ein ganz neues Denken. Aber solange wir das nicht durchgesetzt kriegen, und das wird sicher noch ewig dauern, sind wir faktisch versklavt gegenüber einem Modell des Wirtschaftens, eines Geschäftsmodells, von dem wir nicht mal wissen, ob es überhaupt was bringt. Das ist ja wie so ein Kettenbrief. Ja? Die Unternehmen sammeln Daten und verkaufen sie wiederum, damit Dritte Werbung betreiben können. Aber niemand weiß, ob wir tatsächlich die Sachen kaufen, die uns personifiziert angeboten werden. Meines Erachtens ist das eine wirklich große Luftblase. Und ich wäre froh, es gäbe mal einen Akteur, der mutig und couragiert genug wäre, da reinzustechen und zu sagen, wir hören jetzt damit auf. Das ist mit unseren Grundrechten überhaupt nicht vereinbar. Amen.
Das sind schöne und wichtige Worte.
Amen heißt auf Deutsch, das werde wahr. Nicht?
Genau, so sei es.
Quasi. So sei es. Ich habe gedacht, ich habe ein bisschen gepredigt, deshalb habe ich
Amen. Ja, aber es ist viel Wichtiges dabei, auf jeden Fall. Und ich denke, da können wir auch zum Großteil zustimmen oder diese Erfahrungswerte teilen wir auch, gerade was die Anzeigen angeht. Wie wichtig erachten Sie das Thema Datenschutz, das ja in dieser Diskussion immer im Vordergrund steht? Erachten Sie es als richtig, also den hohen Stellenwert, den wir auch gerade dem Datenschutz einräumen? Oder denken Sie eher, dass es sich bei dem Thema als ein überbewertetes Hindernis handelt, dass ja die eigentliche Diskussion und Dringlichkeit der Digitalisierung nur aufhält.
Nee, ich denke, das Thema kann man gar nicht überschätzen. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin, insofern interessiere ich mich immer auch für Machtbeziehungen. Und wenn die eine Seite ganz viel über uns weiß, was wir selber nicht wissen und wir auch nicht wissen können, was sie mit diesen Daten über uns machen, dann haben wir eine Machtasymmetrie, die auf Dauer wirklich problematisch ist. Zu meinem Freiheitsbegriff gehört, dass Dritte nicht alles über mich wissen. Heute wachsen ja Menschen auf, ohne jemals eine Privatsphäre gehabt zu haben. In dem Moment, wo sie mit einem Telefon ausgestattet werden und irgendwer beständig trackt, wohin sie gehen, mit wem sie sprechen, wen sie kennen, das ist auf Dauer, finde ich, mit unserem Verständnis von Demokratie absolut unvereinbar. Und ich kreide es unserer Regierung wirklich an, dass sie uns da nicht beschützt. Das ist ihr Auftrag, dass sie uns schützt. Und das tut sie an der Stelle nicht, sondern erachtet offenbar die Geschäftsmodelle der Wirtschaft und der Lobbyisten, die für diese Geschäftsmodelle werben, höher als unsere Interessen als BürgerInnen.
Ich will mal vorwegschieben, ich finde auch Datenschutz sehr wichtig. Ich glaube, da sind wir alle hier d'accord in der Runde. Ich habe trotzdem so ein paar Punkte, da komme ich an Zweifeln. Um es mal ganz konkret zu machen, wir haben über Daten gesprochen, wie wichtig Daten auch zu schützen sind und dass man auch nicht möchte, dass fremde Daten irgendwo benutzt werden. Wenn es aber um Telemetriedaten geht, also kurz für jene, die nicht weiß, was das bedeutet, ich logge mich ein und es wird gemessen in der Videokonferenz, wie gut ist meine Audioqualität, wie lange bin ich drin, welche Werte habe ich. Und wenn Telemetriedaten dann nach Amerika geschickt werden und das dazu führt, dass ein gesamtes System in Europa als nicht mehr datenschutzkonform erklärt wird, komme ich an Zweifeln. Nicht, weil ich sage, Daten sollen nicht geschützt werden. Doch, das finde ich sehr wichtig. Ich finde aber, diese Grenzen sind manchmal etwas schwierig und etwas schwierig auszuloten und teilweise auch ein bisschen persönlich. Führt ja zu der Absurdität, jetzt dieses bestimmte System betreffend, was ich gerade anspiele, dass es da Petitionen gab, das trotzdem weiterhin zu verwenden, weil es den anderen Mitbewerbern überlegen ist. Aber es geht halt nicht, weil da Telemetriedaten verschickt werden, um es jetzt mal auf diesen einen Punkt zu beziehen. Es werden noch mehr Daten verschickt als nur Telemetriedaten, aber das nochmal kurz auf den Punkt gebracht. Also ich persönlich finde, Datenschutz ist sehr, sehr wichtig, aber in einer digitalen Gesellschaft bin ich auch immer in der Frage, wo ist denn die Grenze? Und diese so ein bisschen von Ihnen, Frau Hoffmann, Andeutung, dass da letztlich jede Daten, die ich habe, immer für irgendwelche Sachen gebraucht und missbraucht werden können. Ja, gebraucht im Sinne der Ökonomisierung, missbraucht, da würde ich ein bisschen widersprechen, das unterstellt ja quasi immer gleich den bösen Gedanken bei jedem Einzelnen. Im Gegenteil, für mich ist es als jemand, der nun sehr, sehr, sehr technisch affin ist, ist es ein Traum, dass ich hier sitze, mein Handy neben mir sagt, Achtung, dein Auto ist gerade vollständig geladen, ach Achtung, deine Frau kommt gerade um die Ecke rein, Achtung, übertreibe jetzt mal, die Waschmaschine ist fertig. Das sind alles Sachen, wo wahrscheinlich manche sagen würden, mein Gott, die können jetzt von dir ein Profil erstellen. Ich sage, ja, sollen sie es doch machen. Für mich hat es doch nur den Vorteil, dass ich mein Leben anders gestalten kann und digitalisieren kann. Ich will sagen, ich sehe auch ein paar Potenzen letztlich der Digitalisierung, die vielleicht an Datenschutzgrenzen stoßen meines Erachtens, aber manchmal in öffentlichen Diskussionen diese Datenschutzkeule für mich in bestimmten Bereichen, wir reden jetzt über den Bildungsbereich vor allen Dingen, oder ich persönlich, dann doch manchmal für mich etwas überbetont wird. Das ist jedenfalls meine persönliche Wahrnehmung. Sie können gerne darauf reagieren, Frau Hoffmann. Ich habe Ihnen den Ball ja quasi zugeschossen.
Also den Begriff der Keule, das finde ich eine eher schlechte Metapher in dem Zusammenhang. Die würde ich mir jetzt nicht aneignen wollen. Und für mich ist es mit dem Datenschutz ganz wesentlich auch eine Frage von Optionen. Und die Daten, die von uns aus in die USA geschickt werden, die müssen da ja nicht hingeschickt werden, damit dieses System funktioniert. Nehmen wir mal sowas wie den Fingerabdruck zur Authentifizierung. Das bleibt auf meinem Rechner und das bleibt auch inzwischen auf meinem Telefon. Das muss nicht mit Dritten geteilt werden. Viele dieser Funktionen können durchaus datenschutzfreundlich gelöst werden. Sie werden es nur nicht, weil die Unternehmen, solange man sie machen lässt, diese Daten gerne sammeln und verkaufen. Und dieses Geschäftsmodell, das ist es, wogegen ich mich wehre, nicht gegen Funktionen. Ich bin auch unbedingt dafür, dass wir etwa im Gesundheitsbereich Datenbanken aufbauen, damit wir wissen, wer eigentlich erkrankt, warum und wann. Also, dass wir das in Deutschland nicht hinkriegen, also im Bereich Corona immer wieder auf Daten aus Großbritannien, Dänemark und anderen Ländern angewiesen sind, weil wir selber keine sammeln. Das ist nachgerade bescheuert, muss man sagen. Aber das hat für mich nichts mit Datenschutz zu tun. Daten da zu sammeln, wo wir funktional einen Vorteil daraus gewinnen, bin ich unbedingt dafür. Aber ich möchte diese Daten nicht mit irgendwelchen Data Brokers teilen, die daraus Geschäftsmodelle machen, die mir langfristig schaden können. Und eines der großen Probleme dabei ist ja, dass wir einfach nicht wissen, wer langfristig diese Daten für welche Zwecke auswertet und was uns daraus auch an Nachteilen entstehen kann. Beispiel könnte ich vielleicht gerade noch anführen, weil mir das in anderem Zusammenhang untergekommen ist. Die Schufa, die ja viele Daten über uns sammelt. Und da kann man sagen, viele der Daten, die die sammeln, sind womöglich gar nicht personenbezogen. Aber die werden zu Profilen zusammengezogen und daraus ergeben sich dann Aussagen über unsere Kreditwürdigkeit, die zum Teil einfach an den Haaren herbeigezogen sind. Und diese Art der Datenauswertung, die gereicht uns individuell zum Nachteil. Und da kann man eben sehen, welches Machtungleichgewicht da auch ist, weil wir einfach nicht erfahren, was sie über uns sammeln und sie auch nicht verpflichtet sind, uns darüber vollständig Auskunft zu geben.
Ja, bitte, Hans.
Sie haben mich ja vorhin völlig zu Recht unterbrochen, als Sie freundlicherweise sagten, nee, das ist ja nicht Ihr Fehler, Herr Jessen, sondern das ist sozusagen die, ich nenne es jetzt mal heimtückische kapitalistische Verwertungsstruktur. Vielen Dank dafür. Gleichwohl, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass es mich als Individuum schlicht und einfach überfordert und ich glaube auch viele Menschen, ganz egal welchen Alters, sozusagen diese Kompetenz und Kontrolle selber wahrnehmen zu können. So, das haben Sie ja eigentlich, glaube ich, dann auch mit Ihrer Intervention nochmal deutlich gemacht. Daraus folgt dann für mich die Frage, wer soll dann diese notwendige Kontrolle und Einschränkung vornehmen, jetzt kann man sagen Gesetzgeber, ja, aber es müsste doch, glaube ich, auch noch über die Gesetze hinaus dann Institutionen sozusagen der kontinuierlichen Überwachung, Kontrolle, Bewertung und auch Intervention geben. Also ich will jetzt nicht von der Datenpolizei reden, das war ja auch wieder ein komischer Begriff, aber wie sehe die Organisation eines im Interesse, schutzwürdigen Interesse des Individuums funktionierenden Monitoring gegen den Datenmissbrauch aus?
Also wir haben ja durch die Datenschutzgrundverordnung eine Reihe von neuen institutionellen Lösungen. Das heißt, Unternehmen brauchen zum Beispiel Datenschutzbeauftragte, die mehr Kompetenzen haben, als sie das früher hatten. Aber ich habe mir auch immer vorgestellt, so wie wir in der Industriegesellschaft Gewerkschaften und Betriebsräte hervorgebracht haben, bräuchten wir in der Informationsgesellschaft auch Organisationen, die Interessen der Individuen vertreten. Und da könnte man sich entweder sowas vorstellen wie die Verbraucherschutzverbände oder auch neue Organisationen. Wir haben ja auch hier und da Menschen, die was für uns tun. Ich denke jetzt hier mal an die ganzen Nichtregierungsorganisationen, sowas wie Netzpolitik.org oder seit einigen Jahren ganz erfolgreich auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Es wird ja in der Zivilgesellschaft seit einer Weile, haben sich ja die Strategien verlagert. Man geht heute nicht mehr so viel auf die Straße demonstrieren, sondern man führt strategische Gerichtsprozesse. Das, finde ich, ist eine sehr interessante Entwicklung, die eigentlich nicht demokratisch ist, weil die Gerichte ja nach Recht entscheiden und nicht nach parlamentarischen Mehrheiten. Also es ist kein, wenn man so will, unmittelbar demokratisches Instrument, aber es ist ein durchaus erfolgreiches Instrument. Zum Beispiel haben wir viele erfolgreiche Klagen gesehen gegen die anlasslose Massenüberwachung. Jede Bundesregierung hat wieder einen Gesetzentwurf, den sie aus der Schublade zieht, wenn sie meint, sie müsse irgendwie Stärke und Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und dann kommt eine NGO, die klagt dagegen und kriegt regelmäßig Recht. Also insofern haben wir einen Strauß von Instrumenten sowieso. Und ich würde mir noch was Dynamischeres vorstellen wollen, nämlich eine Interessenvertreterin der Bürgerinnen, die uns auch bei dem Vollzug von Gesetzen und bei der Überwachung von Unternehmen hilft, um zu klären, ob die Gesetze auch einhalten. Das tun sie im Datenschutz gerade gar nicht. Und unsere Datenschutzbeauftragten, die wir haben auf Landesebene, sind vollkommen überfordert damit, das im Einzelnen dagegen vorzugehen.
Damit haben Sie unsere letzte Frage eigentlich schon fast komplett beantwortet. Und zwar, welche Hoffnungen Sie an die weiteren Entwicklungen haben. Und genau das möchte ich jetzt auch gern noch euch fragen. Jutta, LZ, Herrn Kabisch und Hans, wie seht ihr das? Welche Hoffnungen verbindet ihr in Bezug auf Digitalisierung für die Zukunft? Was wünscht ihr euch?
Ich würde sagen, JH fängt an, oder?
Machen wir so. Gut. Fange ich an. Also ich würde da vor allem nochmal auf den Bildungsbereich eingehen. Und zwar würde ich mir einfach wünschen, dass das Ganze irgendwann fair gestaltet ist. Also wenn ich mir angucke, dass manche bei uns im Unterricht sitzen mit einem iPad, das viele hundert Euro kostet, sage ich mal, und andere immer noch mit Block und Stift in der Schule den Unterricht erleben, dann finde ich das schon ziemlich ungerecht. Und ich hoffe, dass das in sehr naher Zukunft endlich mal gelöst werden kann, damit das Ganze fair gestaltet wird und dass eben das Schulsystem auch darauf ausgelegt wird, dass von Anfang an Digitalisierung auch eine Rolle spielt, vielleicht als Fach. Also es gibt ja ITG, das einen ja immer da ein bisschen ranführt, aber eben auch noch nicht so, wie ich mir das am Ende vorstelle. Also einfach, dass das Grundkonzept nochmal überdacht wird im Bildungsbereich und dass wir einfach das Ganze fairer gestalten können und gerechter für alle Schülerinnen und Schüler.
Daran würde ich gleich anknüpfen. Also ich finde auch der Gerechtigkeitsfaktor, vor allem was den ersten und zweiten Bildungsfaktor angeht im Schulsystem, muss auch mit der Digitalisierung im Einklang sein. Und was das Fach ITG betrifft, das hatte Jutta jetzt angesprochen. Ich war früher nie die Beste in ITG, aber auch einfach, weil mir das nicht so gut vermittelt wurde und das nicht so runtergebrochen war. Vielleicht sollte man erstmal mit den simplen Dingen anfangen, also beim Urschleim, und nicht davon ausgehen, dass jeder einen bestimmten Wissensstand hat. Und generell würde ich mir wünschen, dass die Digitalisierung noch transparenter gegenüber der Bevölkerung gemacht wird.
Ich würde natürlich qua Beruf auch sagen, erstmal Digitalisierung in den Schulen. Das fängt allerdings damit an, dass alle Schulen ordentliche Glasfaseranschlüsse bekommen. Das bekommen sie im Land Brandenburg mittlerweile. Da hat das Land ja investiert, ist zusammen mit der Telekom. Da ist sie dann doch mal dran. Allerdings sehr langsam. Das ist der erste Schritt. Dann natürlich, dass die Schulen eine ordentliche Ausstattung haben und eigentlich fast noch wichtiger ist, aber auch begleitend. Ihr habt jetzt über Medienkompetenz gesprochen bei Schülerinnen und Schülern. Es brauchen natürlich Lehrerinnen und Lehrer auch. Das ist nämlich auch ein großes Problem, dass natürlich Medienkompetenz nicht vom Himmel fällt. Und es ist ja schön, dass ich dann dafür 10.000 Euro ein Panel zu hängen habe. Ich kann es aber nicht anschalten, geschweige denn irgendwie ein Tablet daran spiegeln, geschweige denn irgendeine App verwenden. So, also das ist ein Punkt, der auch noch mit einhergeht. Und ehrlich gesagt, wir kommen vielleicht bei der Bildungsfolge, bei der Sommerreihe dazu ja auch nochmal. Daran hängt es im Land Brandenburg, nicht im Land Brandenburg, ich glaube überall, ganz stark, weil da auch entsprechende Bilder fehlen, die das erklären können und die das darstellen können. Und als letzter Punkt vielleicht abseits der Schule natürlich auch eine Verwaltung, die digitaler ist. Es ist ja schön, dass ich online viele Sachen machen kann. Hat Hans ja vorhin schon gut beschrieben, wie es in Berlin ist. Bei uns ist es mittlerweile so, nach Corona, ich kann jetzt online Termine vereinbaren, die führen aber dazu, dass ich jetzt 2 Monate warten darf. Früher konnte ich einfach hinfahren, geht nicht mehr. Also da würde ich mir dann Digitalität wünschen, die zu schnelleren Maßnahmen führt und dem Bürger auch, Bürgerinnen auch hilft und nicht sie blockiert. Das wäre mein Wunsch. So, Hans, was ist dein Wunsch?
Um, 200 Jahre zurückgucken. Vor 200 Jahren erst wurde die allgemeine Schulpflicht in Deutschland eingeführt. Bis dahin bestand der größte Teil der Bevölkerung aus Analphabeten. Die konnten zumindest nicht lesen und auch nur begrenzt schreiben. Das war sozusagen einer der dramatischsten Gründe für gesellschaftliche Ungleichheit, für Armut, Macht und so weiter. Und mit Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurde in diesen sozusagen Informationsskills der analogen Art vor 200 Jahren, wirklich erst vor 200 Jahren angefangen, da eine Art Gleichstand herzustellen. Und dieses, und deswegen 200 Jahre zurück und dann jetzt heute, dieses etwas Vergleichbares wünsche ich mir im Hinblick auf die Digitalisierung, Formen von Bildungsprozessen, das hat Oliver Kabisch eben schon auch angesprochen, die alle Akteure erfasst, und zwar sowohl von der technischen Ausstattung als auch von der Qualifikation her. Und da, glaube ich, können wir dann tatsächlich von den baltischen und skandinavischen Ländern relativ viel lernen. Ich habe viel zu tun mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die daherkommen. Die lachen immer, wenn sie hören und mitkriegen, wie das so in Deutschland, wir haben nicht nur Kupfer im Boden, sondern auch Kupfer in den Köpfen sozusagen. Also dafür für virtuelle Glasfaserbeschleunigung zu sorgen, das wäre mein Wunsch.
Hans, wenn du mich schon mit vollständigen Namen ansprichst, dann auch richtig.
Tja, Oliver, ja.
Das
ja,
Oliver kannst du streichen, dann ist alles gut. Ja. Hans, wenn du schon den ganzen Namen nennst, dann ist es wichtiger zu machen. So, ich gebe mir den Ball an Aha, und dann kann Frau Hoffmann den Schlusspunkt quasi setzen, den grünen.
Ich soll jetzt auch sagen, was ich mir wünsche.
Sie können am Ende gerne nochmal Ihren vielleicht wichtigsten Punkt nennen. Ich würde aber erstmal Aha das Wort erteilen als Moderatorin, so, die natürlich gerne nochmal Ihren Statement geben kann. Und dann können Sie überlegen, was ist Ihr wichtigster Punkt. Sie haben ja genug von uns schon gehört, was vielleicht auch für Sie überzeugend war.
Also mir fällt es schwer, jetzt die eine Hoffnung zu äußern. Aber was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass sich mehr Menschen ihrer Rechte bewusst werden und vor allem auch wissen, dass es eben Unterschiede zwischen Sozial-, Privats- und Intimsphäre gibt und dass es sich auch lohnt, diese Sphären zu verteidigen. Und damit wir das lernen, muss es von klein auf eben durch die Schule, wie das auch JH und EZ bereits genannt hatten, vermittelt werden, was Umgang mit digitalen Medien bedeutet. Damit wir uns daran gewöhnen, es gibt kein Zurück mehr, das Internet ist für uns nicht mehr Neuland, zumindest sollte es das nicht sein, vor allem nicht für die nachfolgenden Generationen. Es bringt viele Vorteile und wir sehen, was der Mangel gerade oder wofür der Mangel gerade in Deutschland sorgt. Und aus dem Grund wünsche ich mir, dass wir uns eben genau dessen bewusst werden und auch die Chancen ergreifen, zeitgleich aber trotzdem unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung gerecht verteidigen. Genau. Sei es selbst vor dem Bundesverfassungsgericht oder über Parteien, NGOs, wie Sie es schon gesagt hatten vorhin, Frau Hoffmann. Ja, und damit habe ich die Ehre, unsere heutige Folge schließen zu dürfen und möchte gerne das letzte Wort
an Sie richten. Frau Hoffmann darf doch noch, ja, genau.
Ja, sorry. Natürlich.
Sorry, Anna.
Und davor möchte ich mich ganz herzlich für alle, die heute hier sind, bedanken. Ich finde, das war eine sehr bereichernde Folge. Ja, und ich hoffe, dass auch Sie, liebe HörerInnen, einiges mitnehmen konnten. Ich konnte das auf jeden Fall. Und damit überreiche ich das Wort an Sie, Frau Hoffmann.
Gut, also ich glaube, das mir persönlich wichtigste Anliegen ist, nein, eigentlich habe ich zwei. Das eine ist, dass wir das Digitale nicht als ein reines Instrument verstehen. Für mich ist das Digitale ein Medium, durch das wir die Welt anders sehen können. Und es ist immer unterschätzt, wenn man denkt, ach, das ist sowas wie ein Bleistift. Selbst der Bleistift ist ein Medium, mit dem man die Welt verändert in dem Moment, wo man Aufschreibetechniken entwickelt hat. Und das Digitale hat unseren potenziellen Horizont so enorm ausgedehnt. Und das zu wertschätzen, die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten, der Kommunikations- und Koordinationsmöglichkeiten, die wir uns geschaffen haben. Und es liegt bei uns als NutzerInnen, wie wir die nutzen. Und alles Gerede über das schreckliche Microsoft, das schreckliche Facebook unterschätzt immer, dass es in unserer Hand liegt, das Digitale so zu nutzen, wie wir das wollen. Natürlich muss man sich irgendwie organisieren, damit das geht. Aber es ist nicht so, dass wir etwas hilflos ausgeliefert wären, sondern wir können gestalten und wir sollten auch gestalten, weil es eine so mächtige Technologie ist. Das ist das eine. Und das zweite würde ich, das hängt damit ganz eng zusammen. Ich wünsche mir immer, dass wir das, was wir mit dem Digitalen machen, politisieren. Politisieren in dem Sinne, dass wir uns unsere Optionen gewahr werden. Dass egal, worum es geht, um welche Regelungen, dass wir immer verschiedene Möglichkeiten haben, über die wir uns verständigen müssen. Über ihre Implikationen, über ihre erwartbaren Folgen, gewünschte und nicht gewünschte. Und dass es nicht so was ist wie, hier muss man jetzt mal Desinformation abschaffen und deshalb machen wir jetzt das. Mir graut es dabei immer. Es ist so wichtig, dass wir uns über die Regulierungsmöglichkeiten, die verschiedenen Optionen, die wir haben und die Folgen, dass wir uns darüber bewusst werden. Und das setzt einfach Kundigkeit voraus. Wir müssen uns damit beschäftigen, so wie sich die Deutschen auch mit ihren blöden Autos beschäftigen. Ich persönlich habe keins mehr, aber ich würde mir wünschen, dass die Deutschen so viel Wissen sich über das Digitale aneignen, wie sie über Autos haben.
Das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Das Autothema zum Schluss, was Deutschland so spaltet. Ja, dann herzlichen Dank an die Runde, auch von meiner Seite aus. Danke an Aha für die wunderbare Moderation. Und das war Folge 2 unserer Sommerreihe. Folge 1 war soziale Ungleichheit. In 2 Wochen hört ihr uns dann wieder mit Bildung. Oder wenn ihr wollt, dann im September mit der nächsten regulären Folge natürlich. Wir gehen ins Intro, wie soll es sein, mit einem kleinen, ja, satirischen Blick auf die Frage, was ist Digitalisierung in Deutschland? Macht's gut, bleibt politisch und bis in 2 Wochen.
Ihr habt gerade die Sommerreihe des Politikgeflüster-Podcasts gehört. In dieser Sommerreihe schauen wir uns 3 Themen an, die Deutschland bewegen. Soziale Ungleichheiten, Bildung und Digitalisierung. Immer alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge. Später können sie gerne auch nachgehört werden. Das ist unser Geschenk an euch für diesen Sommer. Hört rein, bleibt politisch und bis bald.
Wir wissen alle, Deutschland und digitale Lösungen, es ist nun mal so eine Sache. Noch älter als die Geschichte von Kain und Abel ist die Geschichte von Kain und Kabel. Die Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern zum Beispiel funktioniert ja nicht nur deswegen nicht, weil die Zahlen zu hoch sind, sondern auch, weil die Gesundheitsämter immer noch mit vorsintflutlichen Methoden arbeiten. Also man könnte theoretisch durchaus mehr Kontakte nachverfolgen. Dazu bräuchte man aber zum Beispiel eine einheitliche bundesweite Software.
Gibt's schon.
SORMAS heißt das System, das schon 2017 entwickelt wurde und die Kontaktnachverfolgung erheblich erleichtert. Bundesweit sind aber nur 100 von 400 Behörden überhaupt angeschlossen. Alle anderen müssen weiter zum Fax greifen, um Daten an die Nachbarstadt zu übertragen.
Ja, darüber werden zukünftige Generationen mal staunen. Wozu Computer, wozu Software, wenn es andere bewährte Methoden gibt? Stift, Fax, Telefon, Schluss aus.